Hallo und herzlich willkommen zu Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute mit einem Special-Thema. Wir haben hier eine Live-Aufnahme. Ich habe nämlich heute einen Podcast bei mir im Podcast und mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Da geht es nämlich um Storytelling. Und ich breche mal direkt mit einem goldenen Gesetz. Wir kennen ja alle dieses goldene Business-Gesetz. Drei Themen, über die darf es nicht reden. Das eine ist Sex, das zweite ist Politik, das dritte ist Religion. Und genau da brechen wir jetzt mal, vielleicht ein bisschen zumindest, denn mein Podcast ist ein langjähriger Freund von mir. Wir kennen uns schon seit, oh Gott, fast 40 Jahren. Der Kai Sandrock ist bei mir und der ist Pfarrer, evangelischer Pfarrer in Oberhausen. Also auch ein geborener Pötti wie ich, zwischendurch mal studienbedingt woanders gewesen und jetzt wieder hier. Und Kai, um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, sag mir doch mal bitte, was liebst du am Ruhrpott?
Ja, hallo. Am Ruhrpott liebe ich vor allem, dass ich jetzt auch mal als Pfarrer mitten in einer Kirche, denn wir sitzen hier gerade in der Kirche, auch sagen kann, warum sollten wir nicht auch über Sex reden?
Stimmt.
So, nee, aber wir haben vereinbart, dass wir über Religion reden.
Über Storytelling
und jetzt über den Ruhrpott. Ich komme ja mitten aus dem Brennpunkt Marxloh, mitten in Duisburg und mehr Pott geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass wir durchaus jemanden über die Straße grüßen können, so laut rufen, na du Arschloch, und der andere sagt, nee, ist alles okay. Und ich glaube, wir haben das Herz auf der Zunge, aber auch am rechten Fleck. Und ich denke, das macht uns auch aus und keiner ist uns böse darüber, wenn wir den anderen mal auch vielleicht beleidigen.
Ja, das hast du tatsächlich sehr schön gesagt. Ja, genau. Hier kannst du einfach sagen, komm her oder du Töppes oder du Arschloch. Das nimmt dir wirklich keiner so übel. Und du hast gerade schon gesagt, Brennpunkt magst du. Unser Abi ist jetzt hier natürlich schon ein bisschen was her, in beiden Fällen. Da sieht man ja auch so ein bisschen den Wandel des Pottes. Oder wie siehst du das? Eva, in das Thema an sich gleich einsteigen.
Definitiv. Abi 91, das sagt jetzt natürlich noch nicht so ganz so viel über unser Alter aus, weil ich hätte es ja auch eigentlich 90 machen können.
Ja.
es ist schon ein bisschen was her. Wir waren damals, glaube ich, noch mit ganz anderen Menschen zusammen, als wie heute auch Schulklassen, Abiturklassen zusammengesetzt sind. Wir leben mitten in Stadtteilen, die komplett anders sind als vor 40 Jahren. Das allein schon ist total anders und da sind wir vielleicht auch tatsächlich schon ein bisschen so bei unserem Thema. Die Rahmenbedingungen sind natürlich auch andere und da musst du dich einfach umstellen und da muss man auch bereit zu sein. Aber ich denke, im Ruhrpott sind wir's.
Das ist es, genau. Ich meine, Rahmenbedingungen haben sich geändert, gilt, glaube ich, tatsächlich für alle Jobs. Du bist jetzt ja auch schon, wie lange bist du jetzt Pfarrer? Also inklusive Vikariat und allem?
Also ich bin jetzt seit 1998 in Oberhausen angekommen und seit 2001 hier an der Pauluskirche, aus der wir auch gerade senden und laufe durch Oberhausen, Lierich, Oberhausen, Altstaden, Oberhausen, Buschhausen, was nun wiederum nah an Duisburg ist. Also irgendwie hat mich die Heimat nie losgelassen.
Ist bei mir ja ähnlich, ne? Ich bin ja auch Duisburg, Abi 92, ich wäre auch 91 dran gewesen eigentlich. Zwischendurch auch mal woanders gewesen, aber eben jetzt auch dann über Duisburg dann jetzt hier in Oberhausen in der Nachbarstadt gelandet. Und ich glaube, das ist halt ja schon so ein bisschen das Feeling, das wir haben. Aber jetzt sag doch mal, Eva, über Storys selber gleich reden und warum wir über Storys reden. Merkst du anhand der Menschen, wie sich deine Arbeit in diesen jetzt 98, 27 Jahren verändert hat? Jetzt mal davon abgesehen, dass es ganz andere Tools gibt. Ist das heute unpersönlicher, weil WhatsApp oder Mails eher eine Rolle spielen? Oder wie ist das? Ich meine, die Älteren sterben ja auch, sorry, ist halt so, sterben ja auch weg.
Ja, klar. Ich begleite hier die Sache seit fast einer Generation. Und am Anfang hatte ich es mit Bergarbeiter-Menschen zu tun. Die leben inzwischen fast alle nicht mehr. Deswegen wird das Steigerlied auch immer seltener am Grab gesungen, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Und die Geschichten werden dann eben auch andere. Es sind eben keine geflüchteten Geschichten mehr, keine Bergarbeitergeschichten mehr, die wir am Ende eines Lebens erzählen oder mitten im Leben bei goldenen Hochzeiten. Es sind andere Geschichten. Ja, Kommunikation verändert sich übrigens natürlich auch. Vieles geht mit WhatsApp-Gruppen und das Handy hört oft gar nicht auf zu summen. Das war früher anders, vielleicht etwas umständlich, aber direkter. Und das, was ich wirklich gelernt habe, nicht nur aus meinem persönlichen Umfeld, sondern eben auch aus wirklich statistischen Untersuchungen ist, das, was Menschen auch in Kontakt hält, zum Beispiel hier bei mir mit Kirche, ist dann der persönliche Kontakt. Ohne den persönlichen Kontakt zur Pfarrperson geht es nicht. Sonst sind die Menschen weg, wenn sie dich nicht persönlich kennen.
Jetzt haben wir einen lustigen Bogen gemacht, weil wir haben, als wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen, haben wir zwei Themen im Raum gehabt. Das eine war das Thema Storytelling und das andere war das Thema, ich nenne es mal einfach Kundengewinnung oder Kundenrückgewinnung tatsächlich und auch Kundenpflege, weil das ist ja ein Thema, was man bei den Kirchen immer wieder hört. Und jetzt hast du sehr schön eigentlich gesagt, worauf es ankommt, und das ist im Vertrieb genau das Gleiche. Ja, bei uns im Sales. Es ist das Menschliche. Es gibt die Bezugsperson. Ich habe, wenn ich Bestandskundenpflege mache, habe ich selbst in einer mehr und mehr industrialisiert werdenden Welt oder digital werdenden Welt den Punkt, ich brauche eine Bezugsperson. Und das hast du ja gerade auch schon sehr schön gesagt. Wenn der sozusagen der Pfarrer oder der Gemeindevertreter nicht irgendwie da ist oder das auch so eine Rotationssache ist, du eigentlich keinen richtigen Ansprech, dann wird es schwierig, ne?
Genau, das ist dann total schwierig. Aber völlig egal, ob es, um in deinem Sprech zu sein, mit Kundenneugewinnung oder Kundenpflege geht, es geht immer darum, in der Situation den Kontakt zu halten, zu wahren und eben auch auszubauen. Und das geht oft auch, und da sind wir wieder bei dem anderen Thema, dem wir uns ja eigentlich widmen wollten, bei Geschichten, ja, so beim Storytelling. Denn ich wüsste keinen Bereich in unserem Dienst, der nicht ohne Geschichten auskommt.
Ich stelle mir das gerade jetzt mal so vor. Ich meine, ne, über das Thema müssen wir nicht reden. Wir kennen ja meine Einstellung zur Amtskirche in Anführungsstrichen. Aber ich habe natürlich in meinem Leben auch schon mal in die Bibel geguckt, auch in andere Bücher. Da sind ja ganz viele Geschichten drin. Da hast du also für so einen mathematisch denkenden Menschen, der wird ja eher ein bisschen unglücklich. Oder auch die Freunde aus dem echten Geschichtsunterricht, wenn natürlich auch viele Dinge drin sind. Ja, so ein Herodes hat es eben tatsächlich gegeben. Und viele Dinge natürlich auch aus also ich sag mal, die auch nachvollziehbar sind. Auch aus der ägyptischen Geschichte natürlich. Aber die Bibel in dem Sinne ist jetzt ja nun mal kein Sachbuch, weil du, glaube ich, mit einem reinen Fakten- oder Sachbuch die Leute, also auch damals ja schon, gar nicht genug erreicht hättest irgendwo. Da ist doch irgendwo, ich sag mal, alles schön verbaselt worden, um auch, jetzt mal davon abgesehen, früher bei den Katholiken Predigt in Latein und so weiter und so fort, was dann eh keiner verstanden hat, aber irgendwo spätestens ab der Übersetzung muss man doch sagen, das Ganze sollte doch allgemein zugänglich sein, oder?
Definitiv. Es gibt natürlich auch für Mathematiker ganz, ganz viele schöne Zahlenreihen, vor allem im Alten Testament. Aber die kennt kaum einer, weil sie eben letztlich total uninteressant sind. Also auch für Mathematiker übrigens, ja. Wenn dann die Inventur gemacht wird, wenn die Heere Israels gezählt werden, wie viel dazugehören, wie viel dazugehören und so weiter, das ist, kannst du auch überspringen, ja. Also das ist dann vielleicht etwas langweilig. Die Bibel, die christliche Bibel ist genau wie jedes andere religiöse Buch im Islam und im Judentum. Das sind Bücher und Sammlungen mit Erzählungen. Denn diese Religionen sind immer im Ursprung Erzählreligionen gewesen. Man hat Geschichten erzählt und sie immer weiter erzählt. Und um die Weisheiten aus den Geschichten zu tradieren, als man sie noch nicht aufgeschrieben hat, musste man sie eben in Geschichten verpacken, damit sie nicht verloren gehen, bis sie dann irgendwann aufgeschrieben worden sind. Also es geht gar nicht ohne Geschichten.
Okay, kannst du da jetzt noch mal ganz kurz erklären? Ich sag mal, habe ich verstanden, da sind Sachen irgendwie überliefert worden. Dann wurde diese Überlieferung mal ein bisschen wahrscheinlich über die Jahre verändert. Der neue Erzähler kommt dazu, kennen wir ja alle, stille Post. Ja, Deshalb vielleicht auch, warum, ich glaube, gerade im Alten Testament ganz viele Menschen so uralt sind. Ja, also Alterszahlen, die wir auch heute selbst trotz neuester Medizin nicht hinkriegen. Ne? Ja, das ist doch so, ja.
Alt wie Methusalem. Oh Gott, das will ich auch gar nicht.
Aber irgendwo, ich sag mal, warum ist das so gemacht worden? Ja. Weil da, ich sag mal, so ein bisschen, denke ich mal, dass ihr euch ja wahrscheinlich auch im Studium, wurde euch da gelehrt, wie die Psychologie des Menschen funktioniert, sich so Dinge merken zu können? Ich denke mal, da habt ihr ja auch irgendwie ein paar Dinge gelernt. Mhm. Und du hast mir ja auch mal erklärt, dass ihr, glaube ich, so eine Art Rhetorik- oder Schauspielkurs sogar mal gemacht habt. Ne? Da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf.
Ja, gerne. Hinter den uralten Männern und Frauen im Alten Testament stecken vielleicht auch noch ganz andere Themen, denn das Jüdische, das Hebräische ist voller Zahlen und Zahlensymbolik und hinter Zahlen stecken auch wiederum ganz, ganz viele Bedeutungen. Das würde jeden Podcast, glaube ich, sprengen, wenn ich jetzt hier über Zahlenmystik spreche. Aber nehmen wir einfach die Schöpfungsgeschichte, wo Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, am 7. Tag sich einfach mal einfach aufs Sofa gelegt hat, ne? So, mit einer schönen Flasche Bier und vielleicht Fernsehen angeschaltet oder was auch immer. Ja, genau, der wendet schon irgendwas aus Beek. So, die Menschen wollten ja nicht überlegen, wie ist die Welt entstanden? So, das waren ja keine Wissenschaftler. Die wollten wissen, warum gibt es uns? Wieso gibt es das hier alles? Oder so, und dann haben die Menschen überlegt und haben versucht, sich das mithilfe von Geschichten zu erklären. Und dann haben sie weitererzählt. Und so. Es kommt letztlich bei so einer Geschichte nie darauf an, wie ist die Welt entstanden, sondern die Menschen haben gefragt, wer hat das gemacht? Ja, und die Quintessenz war immer, Gott ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat, weil er die Kraft und die Macht dazu hat. Und deswegen heißt es gerade in dieser Geschichte, bei jedem der 6 Tage so, und er fand das toll, was er gemacht hat, und er sagt, es werde und es soll jetzt das entstehen und so weiter. Und am Ende natürlich als Höhepunkt der Mensch, ob wir jetzt der Höhepunkt der Schöpfung sind, gerade wir persönlich, müssen wir mal gucken. Ich würde das jetzt mal bejahen, aber vielleicht würden das andere anders sehen. Aber das ist letztlich der Kern der ersten Geschichte in der Bibel.
Okay, verstehe ich. Und das hat dann irgendwie, ich sag mal, dazu geführt, da sind ja auch viele Wiederholungen drin, wie du gerade schon sagtest, ja immer, es werde, so ein paar rhetorische Tricks und auch die und Kniffe, die einfach dahinter sind, dass da so ein bisschen, ja, die Story besser im Kopf haften bleibt. Also ich glaube, selbst wenn wir nichts kennen oder selbst Leute, die irgendwie nicht sonderlich bibelfest sind, kennen zumindest irgendwie diese Schöpfungsgeschichte mit dem, es werde Licht, das sind ja so ein paar spannende Sätze, hat ein bisschen was wie aber auch jedes Märchen, das startet mit, es war einmal. Ja, man hätte ja auch sagen können, es war einmal ein Gott und er hat die Welt erschaffen.
Genau, so. Rhetorische Mittel ist ein super, super Thema, kommen ganz viel vor. Es sind sehr, sehr viele Menschen an der Bibel dran gewesen im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, die sich echt Gedanken gemacht haben, wie kann ich das so rüberbringen, dass sich die Menschen das merken können. Also, das ist ja auch ein Gebetbuch. In den Bibeln gibt es diese Psalmen, die kommen auch in jedem Gottesdienst immer wieder vor und so weiter. Viele von uns durften im Konfirmandenalter den Psalm 23 auswendig lernen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, und da gibt es als nächstes ein klassisches Beispiel dafür, wie die rhetorisch gearbeitet haben, nämlich immer mit Wiederholungen, einen Parallelismus. Kein Psalm oder kein so Gedichtwort, sag mal, geht ohne Wiederholung aus. Das heißt nämlich, im Psalm 23 als nächstes, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Im zweiten Halbsatz wird das, was im ersten Halbsatz mit anderen Worten im Prinzip nochmal erzählt, dass der für mich da ist. So, nur eben mit anderen Worten. Das passiert alle 150 Psalmen über. Auch da wieder das rhetorische Mittel, sodass sich das einbimst, einprägt, damit du bloß nicht vergisst, was die eigentliche Botschaft ist.
Jetzt spiele ich mal ganz provokant Advocatus Diaboli. Sind wir da nicht bei so einer Rhetorik in einer Manipulation? Im Vertrieb würden wir echt sagen, ey, wenn ich einem ja in so einem Leitfadengespräch oder sowas, wenn ich einem immer wieder so eine Botschaft einbämse, früher gab es mal diese berühmten Ja-Fragen, da sagt man heute auch, ey, das ist kein seriöser Vertrieb mehr, aber früher hat man beispielsweise gesagt, hey, stell deinem Kunden, deinem potenziellen Kunden 4, 5 Fragen in Folge, auf die er immer wieder mit Ja antworten kann, dann brennt sich das quasi ins Hirn ein und dann, wenn du zu den relevanten Fragen kommst, wo es um den Abschluss geht, ja, dann haust es so rein, weil dann kann er plötzlich nicht mehr Nein sagen. Ist wie mit diesem Spiel, ja, wo du 1000-mal sagst, welche Farbe hat Schnee, weiß, Welche Farbe hat ein Schneemann? Weiß. Welche Farbe hat Milch? Weiß. Welche Farbe? Das war 4, 5, 6 Mal weiß und am Ende kommt die Frage, was trinkt die Kuh? Milch. Genau. Ja, weil du einfach so auf dieses Weiß bist. Und diese gleiche Manipulation, wie gesagt, gab es mit diesen Ja-Fragen. Jetzt mal die Frage tatsächlich, ist in diesen Formulierungen auch Manipulation zum Glauben hin? Deshalb sage ich ja, Advocatus Diaboli.
Manipulation ist negativ besetzt, aber natürlich hat jedes sprachliche Mittel einen Zweck. Und der Zweck ist, vergiss das nicht, präg dir das ein oder du darfst es dir einprägen. Jedes Stilmittel macht das. Das ist übrigens wie bei unserem Steigerlied, da fängt jede Strophe an mit dem, was in der letzten Strophe am Ende in der letzten Zeile gesungen wird. Ja? Also es ist, ob das jetzt Manipulation ist, weiß ich nicht, ich kann die ganzen Strophen auch nicht alle auswendig, aber es hilft ungemein.
Okay, gut, das ist jetzt so ein Wiederholungsding. Ich meine, auch das kennen wir im Vertrieb auch. Und wenn es eben die Wiederholung ist, der Kunde sagt was und ehe wir eventuell die Überleitung zum nächsten Punkt machen, wiederholen wir das, was der Kunde gesagt hat, einfach aus zwei Gründen nochmal. Einerseits, um nochmal wirklich zu rekapitulieren, ist das, was wir gehört haben, auch das, was oder das, was wir verstanden haben, auch das, was der Kunde damit gemeint hat? Ja, also wir können es mit einer Frageform machen oder natürlich daraus uns ein bisschen Zeit auch verschaffen tatsächlich durch dieses Recap, indem wir uns auf die nächste Frage oder das nächste Argument unsererseits vorbereiten. Ja? Das kommt also da auch oft vor, also auch im Vertrieb nicht unbeliebtes stilistisches Mittel, jetzt von der Redenpolemik mal ganz abgesehen. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Stories. Warum, wir hatten ja gesagt, wir gehen nochmal in die Psychologie rein, warum funktionieren Geschichten bei Menschen besser als reine Fakten?
Ich glaube, das steckt in unserer DNA. Ich glaube, wir haben schon als, weiß ich nicht, früher Homo sapiens Neandertaler rund ums Lagerfeuer gesessen und uns gegenseitig Geschichten erzählt, weil sie auch anthropologisch gesehen, helfen dir, Wurzeln zu schlagen. Ja, Geschichten helfen dir, um zu wissen, woher du kommst. Also ich meine jetzt gar nicht mal biblisch. Ich erzähle meinen Kindern ja auch ganz gerne Geschichten von früher, damit sie wissen, wie es bei uns war. Ob die das jetzt ein bisschen strange finden oder ganz spannend, das weiß ich oft nicht. Aber es hilft ihnen auch zu sehen, wo kommen wir, wo kommen sie selber dann letztlich auch her und sie sind ja an so einer Traditionskette drin. Das ist dann schon ganz, ganz interessant und ich glaube, wir sitzen jetzt alle nicht mehr um irgendwelche Lagerfeuer rum, weil das Feuer die wilden Tiere von uns abhält und wir uns die Zeit vertreiben müssen mit Geschichten. Ich glaube, unser Gehirn funktioniert eben auch so. Wir können uns eine Zeit lang kurz was einbimsen. Na, fürs Abitur ist zwar schon ein bisschen was her oder für irgendeine Prüfung. Aber Menschen können sich am ehesten Geschichten merken. Deswegen, ich glaube, es vergeht keine Predigt, das ist mein Kerngeschäft sonntags vormittags, wo nicht irgendeine Geschichte erzählt wird, wo ich versuche, von mir ist auch ein Faktenbeispiel irgendwie näher zu bringen, wo Leute sagen, ja, so eine Geschichte kenne ich auch aus meinem Leben.
Heißt also, wenn du deine Predigt hältst oder vorbereitest, dann nimmst du nicht nur eine fertige Geschichte aus der Bibel, sondern nimmst auch noch, ich nenne es mal, Alltagsgeschichten, wie sie dir passieren oder wie du sie dir vielleicht auch erdenkst oder wie du sie mal gehört hast. Also ich kann mich noch entsinnen, ich war ja damals bei deinem Gottesdienst, als du hier dann, glaube ich, offiziell eingeführt wurdest, da hast du Fußball oder mehrere gehabt, den hast du so in die Kirche geworfen und gerade die Älteren haben damals etwas sparsam geguckt. Wie gesagt, ist ja schon ein paar Tage her. Da war ja alles noch etwas konservativer. Aber da hast du ja auch so eine Geschichte drumherum gebaut, dass dieser Ball ja spielerisch alle... Guck mal, wie spannend das ist. Also das habe ich grob noch im Kopf, obwohl das über 25 Jahre her ist. Ist das Ganze bei mir haften geblieben. Und so machst du das dann auch, also nicht immer mit dem Ball, aber dann... Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist... Es geht ja nicht über aktuelle Geschichten, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, dass Gott wieder gute Hirte ist und erzähle ich von Schafen und die meisten jungen Leute, kennen eigentlich keine Schafherden mehr. Wir kennen das noch, dass die Leute mit ihren Schafherden durch Maxloh gerannt sind, ja, und wir dann einfach nicht mehr weiterkamen. Ja? Das gibt es aber jetzt eigentlich so gar nicht mehr. Also brauchst du natürlich andere Geschichten, wo du sagst, ach so, ja, weiß ich doch. Ne? Da sind natürlich Alltagsthemen wie Fußball etc. näher. Und ich kriege ja auch ganz viel Futter. Ich nehme natürlich auch oft Geschichten, die ich von anderen gehört habe. Die werden natürlich verfremdet. Ich sage jetzt nicht, Lieschen Müller hat erlebt. So, ne? So, das ist dann ja anders. Aber dass ich dann trotzdem sagen kann, das ist ein Identifikationspunkt, wo ich die Leute abholen kann. Die kann ich nicht mit 2000 Jahren alten Geschichten abholen. Ich kann sie versuchen, vielleicht eher zu übersetzen ins Heute, wenn ich heutige Beispiele nehme eben.
Ja, nee, das verstehe ich dann soweit. Das ist dann, wie du gerade schon sagtest, das ist dann so eine Lieschen Müller-Geschichte, die mal passiert ist, die aber dann irgendwo auch einfach gut passt zum Thema. Ihr habt ja, glaube ich, immer so fixe Themen jeden Sonntag. Du kannst also nicht frei entscheiden, worüber du redest.
Könnte ich, muss ich nicht. Aber
okay, okay.
Denn es ist ja auch mal ganz interessant, sich nicht immer seine Geschichten auszusuchen, weil sonst nimmst du immer die gleiche Lieblingsgeschichten. Es ist immer schön, wenn jemand anders dir sagt, so, das ist jetzt das Thema, mach was draus.
Mhm. Eigentlich letztendlich auch wieder Parallele zum Vertrieb. Ja, wir können unser Lieblingsprodukt haben, also wenn wir mehrere Produkte haben oder mehrere Lösungsansätze, aber am Ende des Tages, wenn der Kunde eine andere Herausforderung hat oder andere Dinge da sind, dann müssen wir eben auch flexibel genug sein, auf das eingehen zu können, was beim Kunde am Ende des Tages irgendwo, ich sag mal, Phase ist, das, was wir brauchen. Okay, nee, soweit für mich alles Verständnis. Jetzt haben wir gerade noch über eins gesprochen. Ja, es ist jetzt nicht böse, dass ich über die Manipulation nochmal rede. Geschichten sind ja auch immer davon abhängig, wie ich sie erzähle. Ja, denken wir mal an so Schauspieler wie Heinz Rühmann, der hätte heute überhaupt gar keine Chancen mehr, mit seiner monotonen Art und Weise, glaube ich, irgendwie was zu reißen. Oder hier, wie ist der Österreicher nochmal, den man gar nicht verstanden hat.
Hans Moser.
Ja, keine Chance mehr heute. Genau, keine Chance mehr. Und ihr habt ja damals auch dann im Studium, ich glaube freiwillig war das, so eine Art Schauspielkurs gehabt. Ne? Ja, weil es ging ja auch um sowas, dass, nehmen wir das Stichwort Mitleid, du darfst ja in deinem Job, gerade wenn du mit Trauernden zu tun hast oder mit bösen oder negativen Situationen, du darfst ja eigentlich nicht selber in Mitleiden geraten, in echtes, weil du ja sonst, ich sag mal, nach 5 Jahren Fall für einen Psychiater bist.
Definitiv.
Das heißt
definitiv
aber auch nicht irgendwas vorhorchen, aber du darfst eben aber auch nicht wie eine weiße Kalkwand, wie so ein Teflonmännchen da zum Mitglied gehen. Ich wollte gerade sagen, zum Kunden gehen.
Nein, wir hatten aber tatsächlich einen Regisseur, der da mit uns gearbeitet hat, ein paar Tage lang, Thomas Kabel. Der hat gesagt, du bist in dem Moment, wo eine Beerdigung ist, ne, du bist der Fels in der Brandung. Du musst da schon stehen, ne? So, und an dir richten sich die Leute auf. Das ist natürlich total hoher Anspruch. Aber du willst ja auch letztlich was los. Also ich sage den Leuten ja auch immer, ich möchte denen gern was Hilfreiches, Stützendes mit auf den Weg geben. Also muss ich ja sowas wie ein Feld sein. Aber das ist, glaube ich, so immer der Mittelweg, den wir alle immer eingehen müssen. Feld sei Bandung, also überzeugt sein von dem, was man tut, Zuversicht verbreiten, aber auch trotzdem immer die auch die Beziehung aufrechterhalten, auch die emotionale Beziehung aufrechterhalten, dass die Leute dir das immer auch abnehmen, dass du auch mitfühlst. Selbst wenn du diese Situation in deinem Leben noch nicht erlebt hast, heißt es ja nicht, dass du es nicht nachfühlen kannst, dass es den Leuten jetzt gerade mies geht. Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das geht nur, indem man, also ich plaudere mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Wenn es gerade um solche Geschichten geht, die Leute laden mich ein im Vorfeld einer Beerdigung und dann die erste Frage, und ich lege alles weg, ich schreibe auch nicht hin, sondern ich höre dann einfach zu, wenn ich die Frage stelle, was ist eigentlich genau passiert? Und dann fangen die Leute einfach an zu erzählen, quasi von vorne und dann rückwärts. So, und wenn ich die dann noch 2, 3 kurze weitere Fragen stelle über das Leben oder über das, was die gerne gemacht haben, oder auch manchmal auch gerne Anekdoten oder Geschichten von den Menschen, die so typisch sind für sie oder für ihn, dann erzählen die Menschen einfach. Und wenn ich dann einfach zuhöre, dann prägt sich das mir ein. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es ist dann einfach auch eine emotionale Beziehung entstanden. Die kann ich dann durchaus auch in Worte fassen, wo ich natürlich dann aber auch mein Aspekt mit reinbringe. Das heißt, ich glaube schon, dass es gelingen kann, wenn man gut zuhört und wenn man dann für sich nochmal Zeit hat, zu sagen, ich habe eine emotionale Beziehung und ich kann trotzdem was Zuversichtliches verbreiten. Da hilft nicht nur das Schauspieltraining, da hilft, glaube ich, auch ganz viel Hörtraining und Zuhören. Ja. Ne?
Du hast, glaube ich, jetzt auch wieder was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das vereint, glaube ich, witzigerweise auch wieder unsere Berufe.
Ja, wahrscheinlich.
Wir haben nämlich, glaube ich, beide mit diesem Vorurteil zu tun. Ja, früher hat man ja immer gesagt, boah, hör mal, du kannst gut reden, du kannst mal in den Vertrieb gehen. Und ich glaube, man hat auch, also ich habe es zumindest von früher immer auch noch so das Gefühl, ja, der Himmelskomiker, ich sage es jetzt mal tatsächlich auch in dieses Mikrofon rein, der redet immer viel, das ist der Pfarrer auf der Kanzel, der labert. Aber eigentlich im Umgang mit unseren Kunden, Gläubigen, wie auch immer, also mit unseren Zielgruppen, kommt es ja mehr darauf an, dass wir zuhören müssen und aus dem, was wir zuhören und aufnehmen, dann eine Essenz schaffen, um dann wieder den Kontakt herzustellen, um auch was bewegen zu können. Ja, bei mir ist das, was ich bewegen möchte, natürlich irgendwo eine Zusammenarbeit oder ein Abschluss. Ja. Bei dir auch in dem Sinne ein Abschluss, nämlich dass die gerade in so einem Beerdigungsfall einen guten Abschluss mit der Situation finden.
Bei allem. Ich glaube auch, ich kann erst eine Verbindung zu jemandem für mich Fremden erstmal herstellen, wenn ich weiß, wie tickt der. Also muss ich ja erstmal zuhören. Und ich glaube, da unterscheidet unsere Businesses überhaupt gar nichts voneinander. Ich kann erst vielleicht irgendwas an den Mann und an die Frau bringen, wenn ich weiß, was braucht der eigentlich?
Also das ist ja so, ne? Ja, ja. Kriegst du sowas als Feedback auch schon mal so nach einer, ich nehme jetzt mal einfach, die Beerdigung ist der krasseste Fall, ne, eigentlich. Kriegst du sowas auch schon mal zurückgespiegelt, dass wenn so eine Beerdigung war, dann bei der Raue, bei dem Nachcafé oder ein paar Tage später, dass du sowas kriegst wie, Mensch, das haben sie so toll.
Ja, natürlich. Und das ist dann wieder Ruhrpott, wenn du dann beim Schnaps am Grab, nachdem das Steigerlied gesungen wurde, dann sagst du, das haben sie aber schön gesagt. Das war das soll man ja nicht sagen, aber war ja schon eine schöne Beerdigung. Ne? Ich weiß, was die meinen. Ne? Das, ja. Also, das wissen wir ja alle, auch wenn uns die Worte verfehlen. Aber ich glaube, das können die Leute hier ganz gut ausdrücken. Wenn sie sagen, oh, schöne Beerdigung, gehen dann nicht ins intellektuelle Detail. So, das ist, glaube ich, gar nicht deren Ding. Das wäre auch gar nicht so mein Ding. Aber wenn die sagen, das haben sie mit sehr schöne Worte gefunden für die Oma oder ich habe sie aber sehr, oder Sonntagmorgen bei der Predigt, Herr Pfarrer, heute habe ich Sie gut verstanden. Damit meinen die ja nicht nur akustisch, ne?
Ja.
Sondern auch so. Und dann ist das schon die positive Rückmeldung. Das ist super.
Ja gut, aber das ist, gerade wenn du sagst, auch sonntags habe ich Sie gut verstanden, dann heißt ja letztendlich, die Geschichten, die du erzählt hast oder das, was du erzählt hast, ist bei den Leuten auch angekommen. Dein Alltagsbeispiel war irgendetwas, vielleicht eben von dem Kiosk drei Straßen weiter, ja, für die Leute nicht aus dem Pott, Späti. Späti. Da ist irgendeine, was weiß ich, ein Bier, Schnaps oder was weiß ich, auch immer Story einfach angekommen und hat die Leute erreicht.
Aber auch so Spätis, ne? Die gab es vor 40 Jahren auch nicht bei uns. Das, was am längsten im Auf hatte, war irgendwie Dadaschla in Marxloh, so, aber ansonsten hatten die doch alle zu. Ja, also das muss ich mich auch nur dran gewöhnen, dass man 24/7 einkaufen kann, auch bei Rewe to go und so. Das ist völlig fremd für mich. Aber ein Beispiel nur so. Letztens irgendwie so eine Geschichte gehabt, wo im Alten Testament irgendwie ein Priester einen Ziegenbock gesegnet hat und der sollte dann die ganzen Sünden des Volkes Israel auf sich laden und in die Wüste rennen und dafür immer bleiben, damit das Volk Israel sündenfrei weiterleben kann. Ich habe mich lange damit beschäftigt, dass ich sage, okay, ich verstehe den Sinn dieses Rituals, aber erzähl das mal eben Lieschen Müller hier, ne? Da denkt die auch, die spinnen die Römer.
Ja.
So, und also brauche ich natürlich für diese Redewendung, den schickste in die Wüste, von daher kommt das ja, dann auch ein aktuelles Beispiel. Und was machst du natürlich so als ehemaliger Fußballer? Du gehst ins Fußballmetier und überlegst, wen würdest du denn am liebsten in die Wüste schicken? Das war letztes Jahr den Schiedsrichter, der Deutschland verpfiffen hat gegen Spanien mit diesem nicht gegebenen Handelfmeter.
Ja.
Also die Fußballerinnen und Fußballer unter uns, unter euch, die werden sich erinnern. Oder so am Ende einer Saison manche Trainer, die es verkackt haben. Ne? Die willst du in die Wüste schicken und hoffst, dass die nie wiederkommen. So ungefähr konnte man sich das damals vor 3000 Jahren vorstellen. Das ist dann das aktuelle Bild.
Ja, verstehe ich. Was weiß ich, wenn bei einem Verein funktioniert das mal vielleicht nicht so gut oder wie auch immer, dann sagst du einfach, okay.
Da konnte Lise Müller dann sagen, jo, hab ich sie heute verstanden.
Hab ich verstanden. Wenn die den Tuchel in die Wüste geschickt haben, weil war nicht gut, dann war das quasi der Tuchel, der Ziegenbock
der
Gegner.
Genau, der war der Sündenbock und die anderen konnten wieder von vorne anfangen.
Ja, okay. Habe ich soweit verstanden. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit Storytelling durch. Wir könnten jetzt noch über Neukundengewinnung, über Kundenpflege oder so was reden.
Übrigens,
über Motivation.
Ja, das können wir machen. So, wobei Motivation hängt vielleicht mal mit zusammen. Nur eine kurze Anekdote noch, so eine kurze Schleife. Wir säßen ja gar nicht hier in der Kirche, wenn es dieses Storytelling nicht auch, sag mal, nicht nur im Judentum oder so, sondern im Christentum gegeben hätte. Da kamen so die ganzen Kleinasiaten, die früher Juden waren, vor 2000 Jahren nach Europa und sollten irgendwas über einen Juden namens Jesus erzählen. Und die ganzen Griechen alle, keine Ahnung, was ist das, Jude? Und die haben dann auch diese Geschichten kreativ weitererzählt. Vielleicht auch für einen kleinen Asiaten etwas sehr, sehr verfremdet, der hat sich die Haare gerauft. Aber nur so konnte auch diese Erzählreligion vom Judentum zum Christentum von Kleinasien nach Europa überspringen, sodass die Leute dachten, also so wie du das jetzt erzählst, das klingt aber ganz interessant. Und sonst hätte sich das wahrscheinlich nie verbreitet, sonst säßen wir wahrscheinlich gar nicht hier.
Okay.
Das ist natürlich auch so eine Motivation. Da sind wir dann vielleicht wieder beim Thema Motivation. Ich kann nicht nur nacherzählen, ich muss auch neu gucken, dass ich neu erzähle. Und wir leben auch anders als vor 40 Jahren. Da sind wir wieder bei Veränderungen, nicht nur im Ruhrpott. Mit Menschen zusammen. Vor 40 Jahren haben die gesagt, boah, komm, hör mir auf mit der Bibel. Kenne ich, brauche ich nicht. Heute, 40 Jahre später, Bibel, was ist das?
Okay. Also tatsächlich, was ist das? Also ich meine, ist ja nun mal, glaube ich, immer noch ein Bestseller.
Ja, beziehungsweise nicht nur Bibel, was ist das, sondern vielleicht so Religion, natürlich
was
auch
ist das, oder?
Mose, keine Ahnung, Jesus habe ich davon gehört, aber ich weiß null Geschichten, ich weiß nichts von dem. Erzähl mal. Und da ist natürlich, sind wir vielleicht mal Thema Motivation vielleicht auch wieder, oder?
Ja, okay, ich habe deshalb auf Motivation, weil Stichwort Fußballtrainer, ich habe mal irgendwann vor Jahren, da gab es einen Menschen, Nikolaus Enkelmann, der hat gesagt, regelmäßig können Sie in der Zeitung lesen, dass sich das Trainerkarussell dreht. Warum? Nicht der Trainer selber ist fachlich schlechter geworden, nicht die Mannschaft ist fachlich schlechter geworden, aber der Trainer hat zumindest im Zusammenhang mit dieser Mannschaft, sein Feuer verloren, seine Begeisterung und seine Kraft, Motivation zu entzünden. Ja, genau. Und der Enkelmann hat das auch ungefähr genauso überzogen betont. Ja,
das kann ich
betont.
Das ist sicher richtig. Ja.
Und das denke ich immer wieder, ne? Dass das gerade, wenn du irgendwo so Situationen hast, auch dass das in Unternehmen vielleicht Chefs gehen müssen oder dass einfach die Leute abhauen, ja, dass du einfach den Punkt hast, boah, da hat vielleicht eine Führungskraft, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich läuft vielleicht auch ein Verkäufer, die Motivation verloren, seine Leute zu halten. Und dann kommen wir vielleicht doch einmal nochmal zum Thema Kundenpflege in der Kirche. Kann es sein, wir hatten vorhin den Bogen ganz am Anfang, der Bezug zum Pfarrer, kann es sein, dass wenn so ein Pfarrer seine Strahlkraft verliert, vielleicht auch mit den Jahren, mit dem Alter, vielleicht auch, weil er, ich sag mal ganz, ganz, auch da wieder leicht kitzerisch, vielleicht weil er sukzessive auch den Glauben verliert. Dem Pfarrer können ja auch Dinge passieren, Leute in der Familie, die man verliert durch Krankheiten, wie auch immer, dass man sagt, kann das wirklich sein, dass ich doch für Gott da bin und werde ich so gestrahlt. Also einfach, wenn aus irgendwelchen Gründen der Pfarrer seine Strahlkraft verliert, kann das auf diese Gemeinde selber expliziten Einfluss haben oder ist das eher so doch das Gesamtgefüge, was die Leute noch bei der Stange hält? Wie gesagt, mir geht es jetzt so ein bisschen um Stichwort Kundenpflege.
Ja, ist okay. Interessanterweise kenne ich beide Geschichten. Also die wo so und wie andersrum ausgeht. Es gibt durchaus Pfarrpersonen, deren Ehe geht krachend daneben. So, ne? Und ich habe schon von Kollegen und Kolleginnen beides gehört, nämlich, dass sie dann die Flucht ergriffen haben, weil die Gemeinde das überhaupt nicht verstanden hat, wie das einer Pfarrperson passieren kann. Aber ich habe auch erlebt bei jemandem anderen, dass das zur unglaublichen Solidarisierung mit der Gemeinde geführt hat, dass die den so quasi in den Arm genommen haben. Die waren plötzlich für den da, anstatt umgekehrt.
Ja.
Das war schon schräg, aber ich fand es richtig cool. Also das gibt es also durchaus beides. Will aber nicht ausschließen, dass es manchmal gut tut mit frischem Blut. Also auf beiderlei Ebene. Wenn diese Gemeinde, in der wir hier leben, noch genauso wäre wie vor 25 Jahren, dann wäre es ein bisschen wie ewig grüßt das Murmeltier.
Verstehe.
Und ich glaube, dann wird es niemandem was bringen. Dann käme ja auch niemand Neues hinzu, weil ich mich immer mit denselben Themen und immer mit denselben Menschen beschäftige. Was ich natürlich nicht tue, weil die Alten sind nun mal nicht mehr da und es wachsen immer wieder auch neue nach. Sicher in der Zahl nicht so viel wie sonst, aber trotzdem, das tun sie ja. So, es gibt auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, mir gehen nach 15, 20 Jahren die Ideen aus. Ich glaube, ich brauche mal einen Ortswechsel, um selber wieder neue Motivation zu kriegen. Unabhängig jetzt von Glaubenszweifeln oder irgendwie so, sondern du brauchst selber einfach ein anderes Umfeld, um neu gepackt zu werden. Das gehört natürlich auch zur Motivation dazu. Ich habe den Ansprung damals verpasst, bin immer noch hier, glaube aber trotzdem, dass ich immer noch motiviert bin, weil sich nämlich die Rahmenbedingungen immer wieder geändert haben. Ich habe immer wieder mit anderen Menschen zu tun und versuche auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen von woanders und auch mit Jüngeren Kontakt zu haben, um mich da ein bisschen inspirieren zu lassen, zu gucken, Best Practice, was kann ich von denen mal übernehmen und ausprobieren, um zu sehen, ob das hier auch klappt. Und nicht, weil vielleicht irgendeine Sache hier ausstirbt, sondern weil ich denke, es braucht einfach mal was Neues. Also ich denke, das muss man sich immer bewahren. Bei uns ist es natürlich so, früher gab es eine sehr, sehr geringe Fehlerkultur. Das heißt, du durftest keinen Fehler machen, es durfte nichts schiefgehen. So, und wenn, dann war es ganz schlimm. Heute ist es so, naja, du probierst ein Projekt aus und im schlimmsten Fall kommt keiner. Naja, aber dann hat man es immerhin ausprobiert. Nur probieren geht eben über Studieren und das gab es früher nicht. Und das gibt es heute darüber nicht. Ich bin sehr dankbar über die Möglichkeit, auch mal zu sagen, man darf auch mal scheitern.
Ja, okay. Wer ist schon der nächste Typ? Wir haben, glaube ich, tausend Sachen, über die wir reden können.
Ja, ich bin ja noch da. Ja,
du bist ja noch da. Genau, ich gucke aber trotzdem so ein bisschen auf die Uhr, weil ich weiß ja psychologisch bedingt, dass eine Podcast-Folge nicht zu lange werden darf, weil viele sie auch mal zwischen Tür und Angel oder im Auto hören. Da können wir besser sagen, wir setzen noch mal zweites Mal zusammen. Aber eine Frage jetzt tatsächlich habe ich noch aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Du hast die Formulierung gebraucht, vielleicht habe ich da nicht den Absprung geschafft. Jetzt weiß ich, ja, wir sind ja beide Herzenspöttler und ich weiß, dass du auch hier in dieser Gemeinde zu Hause bist. Was meinst du jetzt genau damit? Mit einfach woanders, um über den Tellerrand zu gucken oder
ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Das wüsste ich nur, wenn ich das ganze Leben noch mal anders nochmal neu durchspielen könnte. Habe ich aber nicht, weiß ich nicht. Es gab aber nie die Motivation zu sagen, ich probiere mich hier und da mal aus. Weil bei mir heißt ein Berufswechsel auch immer ein Ortswechsel, weil ich lebe in der Regel in einer Dienstwohnung, das mit meiner Familie. Das muss ich also dann meiner ganzen Familie zumuten, einen Ortswechsel. Und der bedeutet auch manchmal weiter weg, sodass auch meine Ehepartnerin und überhaupt Ehepartner, die auch einen Beruf haben, davon auch betroffen sind. Es ist also bei uns gar nicht mal so einfach, mal die Stelle kurz zu wechseln und trotzdem wohnen zu bleiben im gewohnten Umfeld. Es gab einmal eine Gelegenheit, wo ich dachte, ach, das wäre interessant, weil die Person mich übrigens wieder konkret angesprochen hat.
Ja.
Aber als ich dann die Anzeige gelesen hatte, dachte ich, nee, brauche ich nicht. Also, und jetzt weiß ich, es verändert sich in diesen Jahren und in den nächsten Jahren ganz, ganz viel bei uns. Und ich habe Lust, diese Veränderung mitzugestalten. Aber das kommt nicht von mir heraus vielleicht, sondern ich muss mir diese Motivation auch immer wieder neu erarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist es gibt den Begriff Anpassungsintelligenz. Ja, und jetzt auch wenn wir heute ja über kirchliche Themen reden, ja, muss ich trotzdem mal die Evolution befragen, weil wenn
also
Darwin
über Sex.
Wir reden über Sex, genau. Ja. Weil wenn Darwin damals, und das wird fast so ein bisschen politisch, wenn Darwin damals von Survival of the Fittest sprach, dann ist es ja oft völlig falsch falsch begründet worden mit den Worten, so der Stärkste überlebt, sondern es ging nicht um den Stärksten, sondern the fittest, damit meinte David den Anpassungsfähigsten. Ja, und diese Anpassungsfähigkeit oder Anpassungsintelligenz, die ist es ja letztendlich, die uns auch dazu bringt, ich sag mal, dass wir Dinge weiter betreiben können oder dass wir im Gestern, ja, wenn wir Glück haben, im Heute einfach verhaftet bleiben, aber irgendwann kommt dann kein Wachstum, keine Entwicklung mehr, wenn wir diese Anpassungsintelligenz nicht haben.
Was glaubst du, warum die katholische Kirche sich in allen anderen Ländern dieser Erde durchsetzen kann? Weil die sich einfach auch an die Kultur angepasst hat. Mit deren reiner Lehre wären die irgendwo in Hintertupfingen auf dem afrikanischen Kontinent nicht angekommen. Oder was glaubst du, warum Markus Söder immer noch im Amt ist? Also Anpassungsfähigkeit. Mhm.
Ja, okay.
Also so viel zum Himmelskomiker.
Der Himmelskomiker. Wir haben das dritte Thema dann auch direkt noch gehabt, Politik. Ja.
Drei Sachen, über die man eigentlich nicht reden darf.
Drei Themen, über die wir nicht reden. Ah. Der größte Fauxpas allerseits. Übrigens.
Das ist eine Kirchenüberraschung.
Für die es nicht wussten. Der Kai und ich, wir kennen uns, wie gesagt, gemeinsam von der Schule. Wir waren gemeinsam in der Theater- und in der Musik-AG. Und der Kai hat vorhin drei oder viermal das Stichwort Steigerlied genannt. Auch da, wer es nicht weiß, das gibt es nicht nur bei uns im Ruhrpott, sondern auch da, wo viel Erzabbau war, im Osten, da gibt es das Steigerlied auch. Auch da wird Glück aufgesagt. Und Kai, wir machen jetzt Folgendes, ehe ich meine letzten Worte gleich sage, hier, also die letzten für die heutige Folge, ja, gucken wir mal, dass wir gemeinsam Ton finden und machen die erste Strophe vom Steigerlied. Das müssen die Leute jetzt ertragen.
Auf Thüringisch oder auf
Deutsch? Auf Deutsch. Glück
auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet.
Oh, das klang schön.
Schön, ne? Ja. Zweite Strophe weiß ich auch nicht. Kai, ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir lassen gleich unsere Bierflaschen aneinander klicken und essen noch eine Pizza.
Ja, sehr gut. Ja, genau. So ganz, wie es eben im Ruhrpott
so ist. Wie das im Ruhrpott so ist. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche und Glück auf.
Glück auf.